Ihr Lieben, das Thema heute ist der Segen der Haustempelgemeinden. Was Haustempelgemeinden ist, damit wollen wir uns heute beschäftigen und warum dann Segen drin ist. Aber ich möchte gerne anfangen mit euch, indem wir ein Stück früher anfangen und uns überhaupt erstmal fragen, was ist eigentlich Gemeinde? Ich glaube, das ist der Startpunkt. Jetzt kannst du vielleicht sagen, aber Olli, ich weiß doch, was Gemeinde ist. Ich gehe in eine Gemeinde, vielleicht gehst du sogar in unsere Gemeinde, ja, dann weißt du, was Gemeinde ist. Das kannst du so machen und dann bist du auf einem guten Weg und gleichzeitig hast du eine wahnsinnig große Fehlerquelle, denn dann definierst du Gemeinde über die Geschichte, die sie geprägt hat, also nicht nur in Deutschland, sondern die Weltgeschichte, die Gemeinde geprägt hat, und du definierst sie über die Kultur, in der du Gemeinde erlebst. So machen wir das in der Regel, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wenn du irgendetwas findest, was du nicht identifizieren kannst und wo du nicht weißt, wofür es da ist, oder du hast sogar was, was du kennst, willst aber genauer hingucken und es kennenlernen, was machst du? Du nimmst die Bedienungsanleitung. Und genau das sollten wir auch bei der Gemeinde machen. Und die Bedienungsanleitung, das ist die Bibel, da müssen wir reingucken, um rauszufinden, was Gemeinde ist. In der Bibel finden wir im Neuen Testament für Gemeinde folgenden Begriff. Sie wird die Ekklesia genannt. Ekklesia kommt ungefähr 114 Mal im Neuen Testament vor, davon 90 Mal immer bezogen auf eine lokale Gemeinde, auf eine lokale Versammlung. So, aber Ekklesia, ihr habt es gemerkt, ich übersetze es gleich mit Gemeinde, weil wir das so gewohnt sind, auch im Neuen Testament. Aber es bedeutet zuerst mal gar nicht Gemeinde, sondern es bedeutet die Herausgerufenen. Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Und die Herausgerufenen sind herausgerufen aus der Welt in Gottes Reich. Das ist der Gedanke, der sich hinter Ekklesia verbirgt. Wir wurden herausgerufen aus dieser Welt und hineingerufen in Gottes Reich. Und genau so hat Jesus das gemacht. Es deckt sich eins zu eins mit dem Verständnis von Jesus. Jesus ist zu den Menschen seiner Zeit gegangen und hat sie aufgefordert und hat gesagt, folge mir nach. Und das hat für sie bedeutet, sie wurden herausgerufen aus ihrem Lebenskontext, in dem sie gelebt haben, und hineingerufen in die Nachfolge, in das Reich Gottes. Und sie haben in der Nachfolge, indem sie mit Jesus mitgegangen sind, Jüngerschaft hat man das genannt, in dieser Jüngerschaft haben sie gelernt, was es heißt, in Gottes Reich zu leben. So, das ist der Gedanke. Einer der Lieblingsverse an der Stelle, Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, lernet von mir. Und was sollten sie lernen? Ein neues Leben. Wir sollen ein neues Leben von Jesus lernen und das genau passiert in einer Jüngerschaftsbeziehung, in Jüngerschaftsgemeinschaft. So, das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Jetzt ist Folgendes ziemlich interessant, dass wenn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, die Evangelien berichten davon, dann unterscheidet fast gar nichts die Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hat, von dem, wie wir später in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, auf einmal die Gemeinde beschrieben haben. Apostelgeschichte 2 beschreibt uns, wie die erste Gemeinde aussah. Es ist so das Idealbild von Gemeinde und wie Gemeinde aussehen soll. Und wenn ihr da genau hinguckt, dann findet ihr in den Versen 42 bis 47 folgende Aspekte. Vier Stück sind ganz, ganz besonders wichtig für die erste Gemeinde. Das erste ist, sie waren in der Lehre der Apostel. So, die Lehre der Apostel, was ist das? Ist das das, was die Apostel so an klugen Dingen weiterzugeben haben? Nein, es ist die Lehre von Jesus, die die Apostel mitgekriegt haben. Also alles, was die Apostel über Jesus gelernt haben, das haben sie weitergegeben. Es ist das Evangelium. Also es ist der Blick auf Jesus. Das Zweite, was wir lesen, ist, dass sie eine innige Gemeinschaft hatten. Auch das haben die Jünger von Jesus gelernt. Und sie haben in inniger Gemeinschaft mit ihm gelebt. Überleg mal, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 3 Jahre lang haben sie mit Jesus eine innige Gemeinschaft gelebt, die von Liebe geprägt war. Und Jesus hat ihnen gesagt, an eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, das ist das Zweite, eine von Liebe geprägte innige Gemeinschaft. Das Dritte, was wir in der Apostelgeschichte lesen, der Apostelgeschichte 2, ist, dass sie im Brotbrechen zusammen waren. So, das wird extra betont. Aber das Brotbrechen, lies mal genau diesen Abschnitt, dann wirst du merken, das Brotbrechen ist ganz eng verknüpft mit Lobpreis, Jubel und Lob Gottes. Das heißt, Gott loben und miteinander eine Mahlsgemeinschaft haben in Abhängigkeit von Gott. Das ist das, wie die Jünger das von Jesus erlebt haben. Und genau das tun sie weiter. Jesus war es, der mit ihnen so häufig Mahlgemeinschaften hatte, mit ihnen gegessen hat. Natürlich, wenn du den ganzen Tag zusammen bist. Und das so weit, bis er das letzte Abendessen, dem eine ganz besondere Bedeutung gibt, so besonders, dass wir heute noch zum Lob Gottes und zur Erinnerung an Jesus Abendmahl miteinander feiern. Das war die dritte große Säule und das vierte ist das Gebet. Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, was es heißt zu beten und mit Gott in einer lebendigen Beziehung zu leben. Und Jesus selber war ihr erster Ansprechpartner in allen Belangen des Lebens. Und das ist er natürlich auch danach geblieben. Und wenn ihr das euch anguckt, dann seht ihr, dass diese vier Aspekte, also die Lehre der Apostel, das Evangelium, die innige Gemeinschaft, das Brotbrechen, Jubeln und Gott loben und das Gebet, das sind genau dieselben Elemente, die sie vorher von Jesus gelernt haben. Und sie machen es einfach weiter. Durch diese Form der Gemeinschaft hat Jesus seine Jünger geprägt, und er hat seitdem durch die ganze Menschheitsgeschichte bis zu uns heute Menschen in Jüngerschaft geprägt und im Glauben wachsen lassen. Das heißt, die Gemeinde ist vor allem eins, sie ist Ekklesia, eine Gemeinschaft von Herausgerufenen, die hineingerufen sind in ein Leben mit Jesus, in Gottes Reich. Es ist in allererster Form ist es eine Jüngerschaftsgemeinschaft. Das ist das, was Gemeinde ist. Okay. Gucken wir mal weiter, wozu ist Gemeinde eigentlich da? Was ist das Ziel der Gemeinde? Und da würde ich gerne mit euch nochmal in die Bibel gucken. Paulus hat da was ganz Spannendes zu geschrieben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie gerne auf. In Epheser 4, Vers 11 bis 13. Ist ein ganz, ganz spannender Text über das Ziel und die Aufgabe, die Gemeinde hat. Paulus schreibt hier Folgendes. Er schreibt: Gott ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Christus selbst in seiner ganzen Fülle. Wow, was ein Anspruch. Wir gucken da kurz hin. Das heißt, was Paulus hier schreibt, und das ist nicht nur an der Stelle, er schreibt das später an anderen Stellen auch, zum Beispiel in 1. Korinther 12 oder Römer 12, immer wieder taucht der Gedanke auf. Paulus ist davon überzeugt, jedes Gemeindeglied ist auf eine bestimmte Art und Weise begabt. Vier dieser der besonderen Leitungsgaben, die hat er hier benannt, fünf, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer, die hat er hier benannt. Und er sagt, jedes Gemeindeglied soll seine Gaben so einbringen, dass die gesamte Gemeinde, jeder Einzelne, reif und mündig wird in seinem Glauben. Und zwar mit einem Maßstab, und das finde ich spannend, er sagt, wann sind wir fertig? Wann sind wir reif genug? Paulus sagt ganz einfach, der Maßstab ist Christus selbst in seiner ganzen Fülle. Das heißt nicht nur, dass wir Jesus ähnlich werden sollen. Er sagt, wenn du mit Jesus identisch bist, wenn man dich mit ihm verwechselt, dann weißt du, ich bin fertig. Ich brauche kein Wachstum mehr. Vorher brauchst du Wachstum. Und es geschieht durch die Gemeinde. Und durch die Investition der einzelnen Gaben in jedes einzelne Gemeindeglied wird jeder einzelne reifen und wachsen. Und so wird Gottes Reich gebaut, weil Jesus durch uns sichtbar wird in dieser Welt. Und wir so alle Menschen aller Nationen zu den Jüngern von Jesus machen. Das ist übrigens auch der Hauptauftrag der Gemeinde. Matthäus 28, Vers 19 bis 20, geht in die ganze Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, zu Nachfolgern. Der Missionsbefehl, wir nennen den häufig so, und ihr dürft ihn auch weiter so nennen, es ist auch ein Missionsbefehl, ist aber in erster Linie ein Jüngerschaftsbefehl. Das ist der einzige Imperativ in diesem Abschnitt. Macht die Nationen zu Jüngern. Es ist ein Jüngerschaftsbefehl. Ihr seht also, wie wichtig das Thema Jüngerschaft und Jüngerschaftsgemeinschaft für Jesus und für die Gemeinde ist. So, wie kann das gelingen? Durch die Art und Weise, wie wir heute Gemeinde leben? Unsere Gemeinden, machen die Menschen zu Jüngern? Na, ich glaube ja, das ist das, was ich erlebe. Und auf der anderen Seite, ich glaube nein, das ist auch das, was ich erlebe. Wir haben in meiner Sicht wirklich einen Fokus auf Jüngerschaft und Nachfolge gesetzt seit einigen Jahren und wir sehen Früchte darin. Und trotzdem merken wir, wie die ganze Struktur unserer Gemeinde und unsere gemeindliche Prägung tatsächlich auch immer wieder Jüngerschaft und Jüngerschaftsbewegungen verhindert und uns im Weg steht. Wir geben das deswegen nicht auf, sondern wir glauben, dass da ein Segen drin steckt, auch in unserer Gemeinde und unsere Form, unsere Verfasstheit. Und ich liebe unsere Gemeinde, ja? Versteht mich nicht falsch, unsere Gemeinde, ich liebe sie wirklich. Aber die Liebe zu einer Gemeinde sollte uns nicht daran hindern, auch ehrlich unsere Defizite anzugucken und zu sehen, wo wir wachsen dürfen. Also, zwei Vorbemerkungen für das, was jetzt kommt. Zum Thema Wachstum und Herausforderungen möchte ich eins vorneweg stellen. Wir stolpern in unserer Nachfolge Jesus entgegen. Und wir werden ihm Schritt für Schritt auf dem Weg ähnlicher. Es ist nicht so, dass wir von jetzt auf gleich plötzlich an einem verändert werden, sondern Schritt für Schritt werden wir Jesus ähnlicher. Es ist auch manchmal langsames Wachstum, selbst wenn wir manchmal Schübe erleben. Wir stolpern unserer Nachfolge entgegen. Das ist das Erste. Und das soll dich entspannen und du da sollst wissen, hey, fühl dich nicht gepusht und nicht gedrückt oder irgendwie gezwungen. Ja. Das andere möchte ich aber auch sagen, ich möchte dich ermutigen, die Art, wie wir Gemeinde leben, macht einen riesen Unterschied auf das, wie wir uns entwickeln und wie Gottes Reich in unserem Leben und um uns in der Welt wächst. Die ersten Christen, die haben sich deswegen getroffen auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. In Apostelgeschichte 2, da heißt es in Vers 46, sie trafen sich täglich im Tempel und in den Häusern. Das erste ist, sie trafen sich täglich. Das darf uns, wenn du deine Bibel dabei hast, unterstreicht dir das fett. Sie haben sich täglich getroffen. Ja? Das zeigt dir, was für eine Priorität sie auf geistliches Wachstum und ihre Gemeinschaft gelegt haben. Sie haben sich wirklich geliebt, wie wild und wie blöde haben sie sich geliebt. Sie wollten sich treffen. Ja? So, das ist das eine. Aber dann ist die Frage, wie haben sie sich getroffen? Das ist entscheidend. Im Tempel und in den Häusern. Beides gehörte zusammen. Im Tempel in einer großen Gemeinschaft. Und in den Häusern, in einer kleinen und intimen Gemeinschaft. So haben sie sich getroffen. Und warum haben sie das beides gemacht? Warum ist es beides genannt? Ganz einfach, sie haben es von Jesus gelernt. Das eine ist, Jesus ist selber immer wieder zum Tempel gegangen und hat den Tempelbesuch gepflegt. Das haben seine Jünger mitgekriegt. Gibt es einige Geschichten drüber. Das andere, was sie aber auch erlebt haben, ist, dass Jesus die Art der Gruppenkommunikation genutzt hat. Und zwar in Großgruppen. Als auch in kleinen Gruppen. Lukas 5 zum Beispiel. Wenn ihr das aufschlagt, könnt ihr da lesen, dass Jesus zu einem Fischer geht. Er fragt ihn, ob er sein Boot haben kann, ob der ihn ein bisschen rausfährt auf den See. Und Jesus lässt die Menschenmassen, die kommen, um ihn zu hören, am Ufer lagern. Und dann ist Jesus ein Stück rausgefahren, um zu den versammelten Massen predigen zu können. Und er hält eine lange Rede zu den Massen, die am Ufer stehen. Das ist eine Frontalsituation. Da ist Jesus als Lehrer und die Massen hören zu. Und dann gibt es auch noch die andere Situation, zum Beispiel Anfang des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 5, ist Jesus an einem Berg und da hält er die bekannte Bergpredigt. Und wie macht er das? Er geht den Berg ein Stück hoch, er lässt seine Jünger vor sich versammeln. Davor lesen wir auch, dass da Menschenmengen sind, die zuhören wollen. Und dann fängt er an, diese Bergpredigt zu halten, in der er die grundlegenden Prinzipien des Reiches Gottes lehrt. So, Jesus nutzt diese Situation. Er benutzt große Gruppenversammlungen häufig als eine Möglichkeit zu lehren. Und sie sind ein Ort gesunder Lehre, große Gruppen. Ja? Der Tempel als große Gruppenversammlung, so wie unsere Gottesdienste das häufig sind und traditionelle verfasste Kirchen häufig arbeiten, sind ein guter Ort für eine gesunde und gute Lehre. Sie haben aber auch einen Nachteil. Sie sind eher schlecht dafür geeignet, Menschen in Nachfolge und Jüngerschaft zu trainieren, weil sie auch unverbindlich sind. In der großen Gemeinschaft, da geht schnell mal jemand unter und gerät aus der Perspektive. Und deswegen hat Jesus etwas anderes getan. Er hat seine Jünger auch in einer kleinen, engen Gemeinschaft, 12 Personen, überlegt ihr das, er hat sich 3 Jahre lang in nur 12 Personen investiert, weil er wusste, es ist so wahnsinnig wichtig, in einer kleinen, engen Gemeinschaft Jüngerschaft zu trainieren und den Glauben auch umzusetzen und nicht nur Dinge zu hören. So, und genauso wie die Jünger es von Jesus gelernt haben, haben sie es dann auch getan. Der Unterschied ist einfach nur, während seiner Lebzeit, zu seiner Lebzeit auf der Erde, ist er leiblich dabei gewesen. Danach war er durch seinen Heiligen Geist in den Jüngern gegenwärtig. So, was heißt das für uns? Wir lassen uns mal kurz auf die Vorteile des Tempels gucken, der traditionellen verfassten Gemeinden und der Gottesdienste, wie wir sie feiern. Wir haben dann Fokus in unserer Gemeinde und unserer Kirche. Es gibt ein paar Vorteile von großen Treffen und großen Versammlungen. Der erste Vorteil ist, dass eine gemeinsame inhaltliche Ausrichtung und Prägung passieren kann. Es macht nicht jeder, was er will, sondern es gibt eine gemeinsame Richtung. Ein zweiter Vorteil ist, es gibt eine gemeinsame, gesunde Lehre, die praktiziert werden kann und die wachsen darf. Es gibt eine größere Perspektive und eine Weite, weil einfach mehr Menschen mit mehr Perspektiven zusammenkommen. Gibt das auch unsere Perspektive eine Weite und wir merken, Reich Gottes muss wachsen, es will größer werden. Daneben kommen mehr Menschen mit ihren Gaben zusammen und wir ergänzen uns mehr. Es gibt in größeren Gemeinden eine größere Ergänzung an Gaben und es gibt für Außenstehende, die dazukommen, natürlich auch eine größere Masse an Anknüpfungspunkten. Wenn ich in einer Gruppe von 10 Personen niemanden finde, der zu mir passt und wo ich andocken kann, bei einer Gruppe von 100 Leuten oder 200 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit höher. Das ist ein Segen, das ist ein Geschenk. Und vielleicht noch ein Punkt. Solche großen Gemeinden, wie wir sie häufig haben und solche großen Versammlungen, die haben folgende Stärke. Wir können uns viel besser sozial engagieren und investieren. Wir können viel besser Einfluss nehmen, auch auf Missstände und können Menschen zu einem Segen und einer Hilfe werden. Daneben gibt es aber natürlich auch Schwächen, die dieses System hat. Und es gibt Nachteile. Und hier kommt jetzt die Kleingruppe, die Jesus immer gepflegt hat, als ein Segen und eine Ergänzung dazu, die Häuser, wie sie in der Apostelgeschichte von den Christen danach gelebt wurden. Die Hausgemeinschaften konnten viel besser eine enge Familienatmosphäre, wenn Paulus von der Gemeinde als Familie spricht, versucht das mal mit 200 Leuten zu leben, das ist fast unmöglich. Aber als eine Gruppe von 10 Menschen, ist das möglich, Gottes Liebe so zu leben, dass man wirklich einander liebt und wie in einer Familie füreinander sorgt. Gottes Fürsorge wird in solch einer kleinen Gemeinschaft viel stärker spürbar. Das nächste ist, in solch einer kleinen Gruppe weiß jeder, wie es dem anderen geht, wo seine Herausforderungen sind, seine Wachstumsmöglichkeiten und Notwendigkeiten und kann sich ganz anders in das Wachstum und die geistliche Reife jedes Einzelnen investieren. Das ist ein Riesengeschenk. Das nächste ist, dass in so einer kleinen Gruppe nicht auf einmal ganz viele Besucher und Konsumenten werden, die einfach nur zugucken wie im Kino und sich berieseln lassen, sondern alle sind Jünger, alle werden Nachfolger, alle sind beteiligt und eingebunden in die gemeinsame Lehre und in das, was geschieht. Und das letzte, vielleicht es gibt noch viele Punkte für beides, der letzte Punkt, es gibt in solchen kleinen Gemeinschaften viel größeren Alltagsbezug deines Glaubens als in großen Gruppenveranstaltungen. In der großen Kirche fällt es Menschen leicht zu sagen, Sonntag gehe ich in die Kirche, da bin ich gläubig und im Alltag unter der Woche, da bin ich halt der ich sonst auch bin. Das gelingt dir nicht so gut, wenn du wirklich in solch einer Gemeinschaft, in einer Hausgemeinschaft lebst, wo dich jeder kennt und jeder im Alltag sieht. Vielleicht so viel. Was ihr merkt ist, wir könnten das noch länger ausführen, Haus und Tempel, Das sind zwei Puzzleteile, die sich, die ineinander greifen, die sich ergänzen, wie zwei Zahnräder, durch die Gottes Reich in Bewegung kommt und sich umgestaltet in unserem Leben. Ich bin total dankbar, Pastor in Meinersen sein zu dürfen. Meinersen ist eine großartige Gemeinde und ich vor allen Dingen aus einem Grund, ich könnte vieles aufzählen, aber ein Grund liegt mir am Herzen, es gibt hier eine Sehnsucht nach dieser Doppelbewegung, Haus-Tempelgemeinde zu sein, beides zu haben. Und trotzdem haben wir in der Corona-Zeit gemerkt, wie diese Lockdown-Phase und die Kontaktbeschränkung echt ganz vieles zerstört haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, als ich mich nicht mehr treffen durfte in der Gemeinde, in den Gottesdienst, aber selbst mit meinem Hauskreis, da ist echt alles zerbrochen. Meine Gottesbeziehung hat gelitten, Gott ist immer weiter entfernt gewesen, Jesus ist mir immer fremder geworden und ich habe gemerkt, wie ich Schwierigkeiten hatte, meinen Glauben alleine zu leben. Ich habe gemerkt, wie mein Charakter darunter gelitten hat, wie ich immer weniger der Mensch war, der ich sein wollte und immer mehr Charaktereigenschaften sich durchgebrochen haben, die destruktiv sind, die zerstörerisch sind und die ganz, ganz ungesund und nicht gut sind für mich und für die Menschen in meinem Umfeld. Und die gemerkt haben, dass ihr altes Leben, aus dem Gott sie mal herausgerufen hat, wie das wieder hineingebrochen ist in ihr Leben und in ihr Verhalten. Und genau das passiert, wenn Gemeinde wegbricht. Was ist, wenn der Tempel zusammenbricht? Was bleibt dann? Wir brauchen dann die Häuser. Die ersten Christen haben das erlebt, ganz, ganz praktisch. Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus ungefähr, wurde der Tempel zerstört. Und aus den Synagogen wurden die Christen irgendwann rausgeschmissen. Ja. Was dann geblieben ist, waren nur noch die Häuser. Aber sie haben erlebt, wie diese Hausgemeinschaften zu einer tragenden Säule in ihrem Leben geworden sind und ihrem Glauben und ihrem Leben ein Fundament gegeben hat, auf dem neues Leben wachsen konnte. So, was ist mit uns? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Haben wir diese tragende Säule der Hausgemeinschaften? Ich glaube, egal wie sehr wir sie haben, du hast einen Hauskreis, das mag sein, vielleicht hast du Menschen, mit denen du christliche Gemeinschaft leben kannst, das mag sein, es reicht wahrscheinlich nie. Wir müssen darauf achten, dieses Fundament zu stärken. Die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist ein Corona-Mangel. Nicht ein Mangel an Corona, aber ein Mangel, zu dem Corona uns führt. Wir merken das in unserer Gemeinde. Unsere Kirche ist nicht groß genug, um unsere Gottesdienstgemeinde zu fassen. Das heißt, wir können jetzt zweimal im Monat, und dafür sind wir sehr dankbar, im Kulturzentrum in Meinersen Gottesdienst feiern, mit allen. So, das ist unser Tempel, das sind unsere Tempeltage. Und ich ganz ehrlich, also auf der einen Seite ist ein großes Wort vom Kulturzentrum, das ich sehr schätze, weil wir uns da treffen dürfen, aber davon als Tempel zu sprechen, das ist schon ein großes Wort. Die Gemeinde ist der Tempel, du bist der Tempel Gottes, das darfst du wissen. Aber in dieser Vollversammlung können wir uns nur zweimal im Monat treffen und das ist wirklich wenig. Selbst viermal im Monat sollte uns wenig erscheinen. Die ersten Christen, wir haben es gerade gehört, Apostelgeschichte 2, Vers 46, haben sich täglich getroffen im Tempel. Aber es ist viermal wirklich wenig und zweimal ist noch viel weniger. Das heißt, wir haben einen Mangel, den erleben wir. Und auf der anderen Seite bietet diese Situation der Corona, des Corona-Einflusses auch eine Chance für uns. Jesus hat häufig in der Geschichte Notsituationen und Leitsituationen gebracht, um Segen hineinzubringen und dazu genutzt. Das heißt nämlich, dass wir jetzt zweimal im Monat die Möglichkeit haben, ganz einfach in den Häusern uns zu treffen, uns zu vernetzen, miteinander Gottesdienst zu pflegen, einander besser kennenzulernen, mehr lieben zu lernen, einander so gut kennenzulernen, dass wir uns so ineinander investieren können, dass Gottes Reich wächst und wir eigenes Wachstum, persönliches Wachstum erleben können. Vielleicht fangen wir nicht täglich an, aber zweimal im Monat, das sollte vielleicht ein Beginn sein. Und vielleicht ist es eine Chance, diesem Defizit zu begegnen, was Gemeinde häufig hat und was unser Leben häufig hat. Und das nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in unserem Leben, dass wir neu Wachstum erleben durch Gottes Geist und das, was er durch eine enge Gemeinschaft tun kann. Denn ganz ehrlich, du brauchst es. ich weiß nicht, ich muss dich nicht gut genug kennen, du kannst alleine nicht Christ sein, nicht über einen längeren Zeitraum. Irgendwann wird deine Gottesbeziehung leiden. Und deswegen brauchst du es. Und deswegen möchte ich dich wirklich an den Segen der Haustempelgemeinden erinnern. Häuser und Tempel, große Gemeinschaft und innige Gemeinschaften. Das ist die Art und Weise, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat, um dich zu segnen, sein Reich zu bauen, und zwar in deinem Leben und darüber hinaus in dieser Welt. So wird Jesus in seiner ganzen Fülle für dich und für andere erlebbar. Und genau das ist die Art und Weise, wie du Wachstum erleben wirst. Wie Jesus die Gemeinschaft von anderen nutzen will, um dich reif und mündig werden zu lassen, dich ihm immer ähnlicher zu machen, damit die Welt an dir seine Herrlichkeit erkennt und sieht, was er an dir tut und anderen Menschen begegnet. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Dass du den echten Segen von Haustempelgemeinden erlebst, weil du das suchst, dass du dich nicht damit zufrieden gibst, einfach nur einen Gottesdienst zu besuchen und da Konsument zu sein, sondern dass du aktiver Teil von Gemeinde wirst, und zwar nicht nur, indem du dich an irgendeinem Bereich investierst, sondern indem du Gemeinde im Vollsinn, wie in der Apostelgeschichte beschrieben, in einer kleinen Gemeinschaft erlebst und merkst, wie diese Doppelbewegung der Haustempelgemeinde dich und die Menschen, mit denen du unterwegs bist, wachsen lässt. Ich finde, es ist immer ein Riesensegen, nicht nur Wachstum bei mir zu erleben, sondern auch bei anderen, in die ich mich investiere. Und das wünsche ich euch in euren Haustempelgemeinden. Gott segne euch. Amen.